Die Top-Freizeittipps im Rheinland. Präsentiert von der DB Regio NRW. Ausflüge macht man mit der Bahn.
Das passt doch wie die Faust aufs Auge, ihr Lieben. Heute, der Tag, an dem dieser Podcast aufgenommen wird, ist der 1. Juni. Und an diesem Tag findet in Düsseldorf der Japan-Tag statt. Und das passt deshalb so gut, weil wir heute sowieso über Düsseldorf sprechen. Über Düsseldorf und umzu. Und damit herzlich willkommen zu den Top-Freizeittipps. Schön, dass ihr wieder den Weg zu unserem Podcast gefunden habt. Die EM-Edition geht in die nächste Runde. Ich bin Sven Jaworek und wir stellen euch wieder Erlebnisorte in den 4 EM-Gastgeberstädten hier bei uns in Nordrhein-Westfalen vor. Was könnt ihr erleben in Köln, in Dortmund, in Gelsenkirchen und eben in Düsseldorf? Und was kann man auch drumherum so machen? Wo lohnt es sich mal hinzufahren? In welche Stadt, die man vielleicht gar nicht so auf seinem Zettel hatte? Und wenn ihr diesen Podcast hört und es ist noch früh am 1. Juni, dann fahrt wirklich mal nach Düsseldorf zum Japan-Tag. Und sollte heute nicht mehr der 1. Juni sein, dann merkt euch das einfach vor fürs nächste Jahr, weil ich finde, und ich war auch schon mal da, man sollte sich das mal vor Ort live und in Farbe angeguckt haben und das erlebt haben. Wenn ihr jetzt fragt, was zur Pekingente nochmal? Hat Düsseldorf mit Japan zu tun? Was erzählt der Mann da im Podcast? Dann ist es eine berechtigte Frage, die ich aber auch gerne beantworten möchte. Denn Düsseldorf, so ist es nun mal, ist die rheinische Heimat für ein paar tausend Japaner. Ich gebe euch mal die Kurzfassung. Vor Jahrzehnten ging das los. Da kamen die ersten Kaufleute mit ihren Familien nach Düsseldorf. Denen hat's am Rhein so gut gefallen und die Geschäfte liefen auch gut, dass sich das relativ schnell rumgesprochen hat. Und in der Folge kamen immer mehr japanische Geschäftsleute mit den Familien nach Düsseldorf. Und das wuchs und die japanische Gemeinschaft in Düsseldorf wurde immer größer. Dann wurden japanische Schulen und Kitas gebaut. Die Straßenschilder sind teilweise auf Japanisch. Und heute gilt Düsseldorf tatsächlich als Japans Hauptstadt am Rhein. Es gibt sogar ein Viertel, das heißt Little Tokyo. Das ist also der Hintergrund zum Japan-Tag.
Herzlich willkommen zum Japan-Tag in Düsseldorf.
Es ist mittlerweile eines der größten Kulturfeste Europas. Ich war selbst mal da, so ein kleiner Kulturschock ist es schon. Ne? Es ist total wuselig. Viele Menschen laufen in Trachten rum. Ganz viele sind so mangamäßig gestylt. Es gibt Bühnen, auf denen dann Kampf, Kunst oder Tänze präsentiert werden oder typisch japanische Instrumente. Es gibt ganz, ganz viele Stände, Essen und Trinken natürlich auch japanisch. Da werden viele Foodtrucks da sein und das alles in Rheinnähe und mit einem großen Abschlussfeuerwerk. Und ich finde, das muss man wenigstens einmal mitgemacht haben. Heute habt ihr die Chance dazu und das geht auch noch spontan. Wenn ihr euch noch schnell über das Wo und Was informieren wollt, dann klickt gerne die Freizeittipps bei Instagram oder Facebook an. Da bekommt ihr die Infos. Heute die Freizeittipps für Düsseldorf und umzu. Und versprochen, wir kommen auch gleich nochmal zurück nach Düsseldorf, schauen uns jetzt aber erstmal in der näheren Umgebung um und landen in Wuppertal. Für mich eine der meist unterschätzten Städte in Nordrhein-Westfalen. Einmal mit der Schwebebahn fahren sollte auf jeder Bucketlist stehen. Unsere Rheinland-Reporterin Jasmin Assauer hat quasi eine Stadtführung per Schwebebahn gemacht. Durch tolle Viertel, die so ein bisschen an San Francisco erinnern. Zwischenstopp im Wuppertaler Zoo. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal mit ein.
Tipp, ganz hinten reinsetzen, ans Panoramafenster. Da hat man den besten Blick, wenn man über die Stadt und die Wupper schwebt und dann Richtung Vohwinkel fahren bis zum Stadion. Da muss man ein paar Minuten laufen, berghoch zum Zoo. Das ist aber auf jeden Fall ein Highlight, besonders die Vogelfreiflughalle Aralandia. Da kommt man den Aras so richtig nah. Die sitzen ja auch mal im Weg, so an der kleinen Brücke, die da durch die Voliere führt. Und ich sag mal so, die haben weniger Angst vor mir als ich vor ihnen. Die haben so einen ganz großen Schnabel und starke Krallen, mit denen die auch locker Nüsse knacken. Im Zoo kann man sich dann eigentlich schon den ganzen Tag aufhalten. Wer den Tag in Wuppertal trotzdem weiter ausnutzen will, steigt wieder ein in die Schwebebahn, fährt zurück Richtung Luisenviertel.
Bergdaumplatz.
Alte Villen, kleine, inhabergeführte Läden, Essen und Trinken, Pizza vom Sternekoch, schicker Italiener, Döner oder vegane Kuchen. Es gibt ganz viel zu entdecken und zum Draußensitzen bis spätabends. Nur verpasst die Rückfahrt nicht. Letzte Schwebebahn Richtung Wuppertal Hauptbahnhof fährt um 11:15.
Und wenn ihr in Wuppertal seid, guckt euch mal die Lego-Brücke an. Eine detailgetreue Nachbildung der berühmten Schwebebahnbrücke in Wuppertal, die komplett aus Legostein gebaut wurde. Gebt in euer Navi einfach mal Schwesterstraße 5 ein. Dann findet ihr diese Touri-Attraktion und natürlich auch bei uns auf Instagram und Facebook.
Die Top-Freizeittipps im Rheinland, präsentiert von der DB Regio NRW. Ausflüge macht man mit der Bahn.
Gerade haben wir uns noch von rechts Richtung Düsseldorf bewegt, waren in Wuppertal, jetzt kommen wir von links aus Neuss. Neuss ist quasi ja unser Skiparadies in Nordrhein-Westfalen. Ihr könnt da wirklich das ganze Jahr über Indoor Skifahren. Also es sind nicht gerade die Alpen, muss man dazu sagen, aber ich zum Beispiel war das letzte Mal da, um mich für meinen Skiurlaub so ein bisschen warm zu fahren. Oder wenn ihr Kinder habt, die mal üben sollen, auf den Brettern zu stehen, auch dann ist das ein guter Tipp. Die Skihalle in Neuss, Rheinland-Reporterin Lena Bauer, du bist ja auch schon oft da gewesen.
Die ist ja auch ziemlich cool und lohnt sich vor allem für Familien und Leute, die Action mögen. In der Skihalle kannst du auf einer Strecke von 300 Metern rodeln, snowboarden oder klassisch Skifahren. Und inzwischen gibt's um die Skihalle herum ganz viel, zum Beispiel einen Kletterpark und eine lange Seilrutsche. Dann kannst du zwischen großen Milchkannen, angelegten Bachläufen und Gipfelkreuzen Minigolf spielen oder auch eine Art Fußballgolf. Da musst du einen Ball mit möglichst wenig Schüssen ins Tor bekommen. Mit der Familie lässt es sich da locker den ganzen Tag verbringen.
Was gibt's denn so in der Ecke abseits des Alpenparks da in Neuss?
Dann könntest du vielleicht mal zum Schloss Diek in Jüchen fahren. Durch Schloss und den Park gibt es regelmäßig Führungen. Den Park finde ich besonders schön. Der ist so im englischen Stil und da kannst du auch ohne Führung gut Zeit verbringen. In Neuss-Holzheim gibt es sonst auch noch die Museumsinsel Hombruch. Da gibt es ganz viel freistehende alte Gebäude und Kunst in und um die Gebäude herum. Zum Beispiel in und um eine alte NATO-Raketenstation. Und auf dem Gelände kannst du mit etwas Glück auch Künstler, Schriftsteller oder Wissenschaftler treffen. Die arbeiten da nämlich.
Anderen beim Arbeiten zugucken und selbst Freizeit haben, das finde ich okay. Also danke für die Tipps und euch viel Spaß beim Entdecken des Rheinkreises Neuss. Wie wurden früher eigentlich Nägel geschmiedet oder Zigarren gerollt? Und wie hat man Papier vor Hunderten von Jahren hergestellt? Wer sich für sowas interessiert und gleichzeitig auch gerne draußen an der Natur ist, für den haben wir genau den richtigen Ausflugstipp als nächstes. Das ist nämlich das Freilichtmuseum in Hagen. Freilichtmuseen, so geht's mir, die haben immer so ein altbackenen Touch, aber das sind wirklich sehr interessante Orte. Dazu gehört eben auch das Freilichtmuseum in Hagen. Und da trefft ihr unter anderem Uta Wenning-Kuschel.
Das Freilichtmuseum in Hagen zeigt ganz viele unterschiedliche handwerkliche Betriebe, wie sie vor ungefähr 100 Jahren oder 150 Jahren aussahen. Und in vielen Betrieben wird auch gearbeitet.
Und das eben in Kombination mit einem Spaziergang an der frischen Luft. Diese Freilichtmuseen sind oft sehr weitläufig und das ist wirklich für alle was dann, ne? Also für die Älteren, aber auch für die Jungen.
Man kann immer sehen, was früher alles passiert ist und es gibt viele Spielplätze. Das ist cool.
Dass die Kinder sich auf jeden Fall austoben und auch mal in anderen Handwerken erproben, erkunden und sich mal so ein bisschen Einblick darin verschaffen können, was früher so abging und was außerhalb von Social Media und den Handys noch so geht.
Die Natur, die Düfte. Die Erholung, alles mit drin im Paket.
Und wer am Ende Hunger bekommt, der holt sich einfach ein frisch gebackenes Brot für zu Hause. Das also unser nächster Tipp, das Freilichtmuseum in Hagen. Zum Schluss dieser Freizeittipps-Ausgabe gehen wir nochmal mitten rein ins EM-Geschehen. Düsseldorf ist ja eine von vier Städten hier in NRW, in denen EM-Spiele ausgetragen werden. Rheinland-Reporter Christopher Batschig, 2 Wochen sind es jetzt noch bis zum Eröffnungsspiel. Merkt man davon schon was in der Stadt?
Die Vorfreude ist hier in Düsseldorf auf jeden Fall schon zu spüren. Es gibt zum Beispiel Plakate in der Stadt, die auf das Turnier hinweisen. Und seit ein paar Wochen sind auch Straßenbahnen im EM-Design unterwegs. Jede Nation hat eine eigene Bahn bekommen mit Fans, Flaggen und einem Willkommensgruß in der Landessprache drauf. Hier in Düsseldorf werden ja insgesamt 5 EM-Spiele ausgetragen. 3 Gruppenspiele, 1 Achtel- und 1 Viertelfinale.
Was steht da auf dem Spielplan? Welche Begegnungen?
Also aus sportlicher Sicht ist da sicher Österreich gegen Frankreich am 17. Juni das spannendste Spiel. Emotional wird's aber bestimmt auch, wenn die Ukraine hier gegen die Slowakei spielt. Düsseldorf hat nämlich auch eine Partnerstadt in der Ukraine. Und dann schielen viele Menschen hier in Düsseldorf auch schon so ein bisschen auf das Viertelfinalspiel. Da könnte nämlich nochmal ein richtiges Highlight warten, sagt auch Thomas Neuhäuser, der Projektleiter für die EM in Düsseldorf.
Ja, und tatsächlich im Viertelfinale könnte der Weg der deutschen Nationalmannschaft über Düsseldorf nach Berlin gehen. Und das wäre natürlich ja für uns alle ein absolutes Highlight.
Dadurch, dass Düsseldorf Austragungsort ist, wird da auch rund um die EM viel los sein. Christopher, was ist geplant? Was kann man da machen? Wo kann man die Spiele gucken?
Da gibt es echt viele Möglichkeiten. In der Altstadt gibt es viele Kneipen, die Spiele zeigen werden. Es wird aber auch drei große Fanzonen geben, in denen dann zusammen geguckt werden kann. Ein Highlight ist da auf jeden Fall eine Leinwand, die direkt am Rheinufer mit Blick auf den großen Rheinturm aufgebaut wird. In den Fanzonen gibt's dann neben den Spielen übrigens auch noch ein Rahmenprogramm mit Talkrunden, Musikauftritten und auch Aktionen für Familien.
Düsseldorf im EM-Fieber, am 14. Juni geht's los. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich bin ja Fußballfan und wenn ich das alles so höre, so ganz langsam kriege ich Lust. Ich hoffe, wir haben euch auch Lust gemacht, was in Düsseldorf und umzu zu erleben. So viel von mir und den Top-Freizeit-Tipps der Podcast. Ich bin Sven Jaworek. Die nächste Folge geht dann in 2 Wochen online. Wenn ihr sagt, so lange will ich aber nicht warten, dann verkürzt euch die Zeit mit all den Freizeit-Tipp-Podcasts, die ihr ja schon auf dieser Plattform findet. Ich sage danke fürs Reinklicken. Bis zum nächsten Mal.
Die Top-Freizeit-Tipps im Rheinland. Präsentiert von der DB Regio NRW. Ausflüge macht man mit der Bahn.